Gott widerspricht also den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Jeder kennt, glaube ich, diesen Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber ich glaube, den Spruch, vor dem Aufstieg kommt die Demut, ist kein geflügeltes Wort auf jeden Fall. Generell der Begriff Demut. Ich persönlich benutze ihn in meinem täglichen Sprachgebrauch quasi gar nicht. Ja? Wenn ich da jetzt einen kurzen Vergleich ziehen darf, man verwendet höchstens mal den Begriff Demütigung. Und weil zuletzt so viele Fußballvergleiche kamen, es war für die deutsche Nationalmannschaft eine Demütigung, gegen Paraguay auszuscheiden. Und der gepflegte deutsche Fußballfan denkt aber dann gerne an die Demütigung der Brasilianer 2010, als man sie 7-1 im eigenen Lande nach Hause geschickt hat. Also Demütigung, das kriegen wir hin. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen negativ konnotiert. Also was heißt Demut? Was ich dann immer mache, ich google das Ganze. Die Wikipedia ist meistens der erste Treffer und das waren gleich mal 12 Seiten, die ich hätte lesen sollen zum Begriff Demut. Und ein paar habe ich dazu mal ausgedruckt, damit ihr nur mal wisst, wie es losgeht. Der Ausdruck Demut kommt von Althochdeutsch, Diomuti, weiß nicht, wie man es ausspricht. Dann kommen dutzende kleine Wörter. Da geht es um die Gesinnung eines Dienenden, das Gemüt eines Dieners, der Begriff Knecht fällt, Mut fällt und so weiter und so weiter und so weiter. Es wird auf jeden Fall kompliziert, sehr kompliziert. Und eine wirkliche Erklärung, was Demut bedeutet und demütig zu sein, das ist, glaube ich, eher was für einen Predigtzyklus als für eine kurze Einlassung, die ich euch jetzt gebe. Die Heidemarie kann sich vielleicht schon mal darauf einstellen, dass sie da noch was vorzubereiten hat. Aber was ich herausgefunden habe, Demut beschreibt die Anerkennung der Allmacht Gottes in unserem Leben und als Zeichen des Glaubens sind wir aufgefordert, Demut zu zeigen. Und während ich jetzt hier in der Wikipedia, wie gesagt, nur komplizierte Definitionen gefunden habe, die uns nicht weiterführen, habe ich aber eine im Internet gefunden und die sagt, dass Demut die innere Haltung der Bescheidenheit ist, des Respekts und der Bereitschaft, das eigene Ego zurückzunehmen. Jetzt mal sozusagen in aller Kürze an euch gerichtet. Aber das sorgt natürlich wieder dafür, was machen wir da draus mit unserem Leben? Was soll da draus entstehen? Und das Schöne ist, dass der Petrusbrief nur 2 Zeilen weiter vielleicht keine direkte Antwort hat, aber dass, wenn uns Sorgen um unser eigenes Verhalten in dieser Welt beschäftigen, steht dort nämlich, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Denn alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich glaube, mit diesem guten Wort singen wir noch ein gemeinsames Lied, bevor wir gleich die Predigt hören.
Danke an Florian. Du machst ja heute einen tollen Job, weil du das ganze musikalische Programm hier abdeckst. Finde ich super. Gell, macht er super. Ihr Lieben, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so bald schon wieder hier sein darf. Aber euer Pastor hatte, als ich das letzte Mal hier war, noch gesagt, ein Datum habe ich noch. Den 16. August könntest du da zufällig. Ich bin sehr gerne bei euch. Es ist eine tolle Atmosphäre. Man fühlt sich willkommen. Ja, und fast schon ein bisschen zu Hause. Habt ihr euch schon mal gewünscht, Gott zu sehen? Ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht so, weil da ein ganz großes Stück Respekt da ist. Ach, ihr dürft gerne die Anfangsfolie Mittagessen mit Gott. In der Bibel ist es immer wieder vorgekommen, dass Menschen sich gewünscht haben, Gott wirklich von Angesicht zu sehen. Und einer davon war der Mose. Und damit kommen wir zu unserem Eingangstext. Super. Der steht in 2. Mose 33, 18 bis 23. Und ich lese mal. Mose sprach zu dem Herrn. Moment, nee, das ist der falsche. 33, 18 bis 21. Mit 18 geht's erst los. Nur weil ich gerade den gerade noch mal nachgelesen habe. Mit 18 geht's los. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte. Ach, das ist ja reizend. Ist natürlich schöner als aus der Flasche. Okay, ich fange nochmal an. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Sieh, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen, und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und es ist erstaunlich, dass ausgerechnet der Mose, der doch so nah dran war, und es heißt ein paar Verse vorher im 11. Vers in Kapitel 33, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also da war schon eine ganz starke Nähe da. Und trotzdem sagt Mose: Herr, ich will dich mal richtig sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die Herrlichkeit Gottes war immer verborgen. Im Alten Testament, im alten Heiligtum, unter der Wolke. Und da steht hier auch Vers 8, wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. Ein tolles Motiv, wenn man sich das so vorstellt. Was hier zum Ausdruck kommt, ist was sehr Elementares, was der Mose hier ausdrückt. Es ist die Sehnsucht des Menschen nach der Gottesbegegnung. Und ich denke fast, dass es ein Stück auch in den Menschen hineingelegt wurde bei der Schöpfung. Denn der Mensch ist das einzige Wesen, das eine Antenne hat für die Begegnung mit Gott. Diese Sehnsucht des Menschen nach der Gottesbegegnung, die gibt's eigentlich schon immer. Und in fast allen Mythen, Märchen, Mythologien kommt irgendwo eine Geschichte vor, wo Götter auf die Erde kommen. Und ich dachte da so ein bisschen zurück an meinen Lateinunterricht im Traunsteiner Annette-Kolb-Gymnasium übrigens. Da haben wir gelesen Ovid, Metamorphosen und Elegien. Und da gibt's eine schöne Geschichte, wo der Göttervater Zeus mit dem Götterboten Hermes zusammen auf die Erde kommt. Die werden aber überhaupt nicht beachtet, die beiden. Interessiert die Menschen gar nicht. Aber es gibt zwei Menschen, ein älteres Ehepaar, die den Göttern gastfreundlich gegenüberstehen, die sie einladen zu sich nach Hause, obwohl sie selber wenig haben. Das sind Philemon und Baucis, ganz bekannte Geschichte, und zum Dank dafür wurde ihnen dann vergönnt. Die Geschichte sagt, sie haben sich so sehr geliebt, dass sie Angst davor hatten, wenn einer zurückbleibt, und die Gnade, die ihnen dann gewährt wurde, war, dass sie zusammen sterben durften, und sie wurden dann in Bäume verwandelt, die sich eng umschlungen haben. Also auch in den Märchen kommt dieses Motiv vor, die Götter kommen auf die Erde. Nun hat es schon immer zahlreiche Bemühungen gegeben von Menschen, Gott näher zu kommen. Ich möchte einfach mal drei Beispiele nennen. Heilige Orte, Rituale, Verhalten. In der Bibel wird uns ja tatsächlich ein heiliger Ort genannt, das heißt sogar mehrere heilige Orte. Ist also gar nicht so von der Hand zu weisen, dass es tatsächlich heilige Orte gibt. Und wenn man Gott begegnen möchte, wo geht man hin? Er wohnt in der Kirche, im Heiligtum. Und es gibt Menschen, die sehr viel Energie, Zeit, Geld aufwenden, um heilige Orte zu besuchen. Ich bin sehr gut befreundet mit der Chefin des Bayerischen Pilgerbüros. Die ist gleich auf der anderen Straßenseite von meinem Büro. Und die machen sehr viele solche Pilgerreisen, wo man heilige Orte besucht. Auch in der Bibel heilige Berge, der Berg Sinai, der Berg Horeb. Und der Herr sagt sogar, ja, baut mir ein Heiligtum, damit ich unter euch wohne. Und dennoch ist, wenn man einen heiligen Ort aufsucht oder einen Ort, der als heilig gilt, hat man nicht unbedingt die Garantie, da tatsächlich Gott zu begegnen. Ist nicht hundertprozentig klar. Dann gibt's die Vorstellung, bestimmte Rituale führen näher zu Gott. Gibt's viele verschiedene Möglichkeiten in unterschiedlichen Religionen. Ich kann mich erinnern, im Prinzregententheater ist öfter mal, nicht jährlich, aber fast jedes Jahr ein Konzert To the One God von verschiedenen Musikern unterschiedlicher Religionen. Und da gab's mal einen Derwisch-Tanz. War hochinteressant. Im Sufismus besteht ja die Vorstellung, dass man sich durch Ekstase, eben durch diesen Tanz, dass man da Gott nahe kommen kann. Ist für uns, also für mich war es sehr fremd und gut, ist was ganz anderes, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Religion. Dann gibt's auch manchmal die Vorstellung, durch gutes Verhalten, Gutes tun, Almosen geben. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt's sogar in der jüdischen Mystik eine Vorstellung, wenn es einen Tag gibt, wo das ganze Volk mal nicht sündigt, dann kommt der Messias wieder. Haben wir ganz oft in verschiedenen Religionen so die Vorstellung, wenn ich mich nur richtig verhalte, wenn ich all das mache, was da steht und was mir geboten ist, dann kann ich Gott nahe kommen. Aber es ist gar nicht so einfach mit der Gottesbegegnung. Und der Herr sagt sogar, mein Angesicht, meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen. Ich bin in diesem Zusammenhang mit der Vorbereitung des Themas auf eine ganz wunderbare kleine Geschichte gestoßen. Zu der gibt's eine Präsentation, wenn ihr so lieb seid und die. Genau. Und da muss ich noch was, lass noch mal die erste Folie, da muss ich noch was dazu erzählen, ganz kurz, weil ich das so cool fand. Ich habe diese Geschichte bei einer Radiosendung im BR erzählt. Da gibt's ja diese Positionensendungen für die kleineren Kirchen. Und daraufhin habe ich eine ganz nette Zuschrift bekommen von einer Franziskanerin aus dem Kloster Maria Stern in Augsburg. Und die hat diese Geschichte, die ist recht begabt, die hat diese Geschichte illustriert und hat mir so ein kleines Heftlein geschickt und hat geschrieben, die Geschichte hat mir so gut gefallen, die habe ich gemalt. Und ich habe die Bilder dann abfotografiert und habe eine Präsentation draus gemacht, weil es mir das so gut gefallen hat. Und das ist eine Geschichte, ja, so ein bisschen zum Schmunzeln, aber doch mit einem sehr tiefen Gehalt. Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. In den Ferien, also würde jetzt passen, als er Zeit hatte, packte er einige Fanta-Dosen und Schokoriegel in seinen Rucksack und machte sich auf die Suche nach Gott. Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr auf dem Boden nach Futter suchten. Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine Fanta herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick seiner Nachbarin. Er nahm einen Schokoriegel und reichte ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an. Ein wundervolles Lächeln. Und um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Fanta an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. Und so saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park. Als es dunkel wurde, verabschiedete sich der Junge. Dann drehte er sich noch einmal um und ging wieder zurück. Er umarmte die Frau und sie schenkte ihm ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause fragte ihn seine Mutter, was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst? Der Junge antwortete, ich habe mit Gott Mittag gegessen. Und sie hat ein ganz wundervolles Lächeln. Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete, ich habe mit Gott Mittag gegessen und er ist viel jünger, als ich dachte. Eine ganz wundervolle Geschichte, muss man mit einem Schmunzeln lesen, aber sie zeigt uns einerseits, wie nah uns Gott sein kann, wo wir ihn eigentlich gar nicht erwarten. Sie zeigt uns, dass Gott in jedem Menschen da sein kann und uns begegnen. Da gibt's ein schönes Wort von Anselm Grün, wo er sagt, Herr, lass mich in jedem Menschen dein Antlitz aufleuchten sehen. Und die Gottesbegegnung ist ganz individuell. Und vielleicht an Orten, wo wir sie gar nicht erwarten. Und manchmal ist sie auch ganz anders. Und da gibt's einen sehr beeindruckenden Text in Jesaja 57, wo uns nochmal ein ganz anderer Zusammenhang bewusst gemacht wird. Jesaja 57, Vers 15, da heißt es, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Es gibt also doch heilige Orte. Aber es geht hier weiter und damit kommen wir eigentlich auf unseren Eingangstext, Niklas, den du so wunderbar ausgewählt hast. Ich wohne auch bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. So wohnt Gott vielleicht an ganz anderen Orten, als wir ihn vermuten. An Orten des Elends, an Orten, wo Menschen sterben, wo sie verzweifelt sind, an Orten in der Ukraine, wo die Drohnen einschlagen, dort, wo jetzt die Erdbeben sich ereignet haben und die Menschen sterben oder ihre Angehörigen suchen. Dort, wo Menschen verzweifelt sind, in den Gefängnissen, in den Randgebieten, in den Slums. Ja, auch da wohnt Gott. Und da brauchen ihn die Menschen ganz besonders. Und es gibt einen schönen Vers nochmal im Psalm 139. Ihr kennt alle Psalm 139, nehme ich an. Da gibt's eine Sequenz, Vers 16. Deine Augen haben mich gesehen, als ich noch gar nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, noch bevor einer von ihnen begann. Wir sind ganz und gar in Gott aufgehoben, der uns schon kennt, bevor wir überhaupt da waren, und der uns auch nicht loslässt, wenn wir nicht mehr da sind, und uns festhält bis zur Auferstehung. Es gibt eine besonders beeindruckende Begebenheit, die mir nochmal in dem Zusammenhang mit der Gottesbegegnung etwas klar gemacht hat. Und die finden wir in 1. Mose 16, Vers 13. Und ihr wisst sicherlich, wenn ich es lese, um wen es da geht. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Ihr wisst, um welche biblische Gestalt es geht. Um die Hagar, genau, die noch nicht mal zum Volk Gottes gehörte. Eine Heidin, die hier voller Verzweiflung in der Wüste war und dachte, sie muss sterben. Du bist der Gott, der mich sieht. Und sie war eine Frau, die nicht gesehen wurde. Sie war nur dazu da, dass der Abraham endlich seinen Sohn bekommt, weil er nicht warten wollte oder konnte. Und das ist ja auch ein Thema, was jetzt wieder viel diskutiert wird. Leihmutterschaft. Sie war eine Leihmutter. Kein Mensch hat sich für sie als Person interessiert. Sie war unsichtbar. Sie war da an diesem Ort in der Wüste, verzweifelt. Und da merkt sie plötzlich, es gibt doch jemand, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und möglicherweise ist das Geheimnis. Nicht ich sehe Gott, ich möchte seine Herrlichkeit sehen, sondern Gott sieht mich. Und da wird auf einmal alles ganz leicht. Ohne Anstrengung. Da muss ich mir nicht überlegen, wo kann ich Gott sehen? Was muss ich machen, um Gott zu begegnen? Wie geht das? Diese Gewissheit, du bist ein Gott, der mich sieht. Da wird das alles umgekehrt. Gott sucht mich. Er begegnet mir. Und er begegnet mir im Mitmenschen und in vielen Situationen, wo ich eigentlich gar nicht mit ihm gerechnet habe. Und wenn ihr so überlegt, wie das war mit euren eigenen Gotteserfahrungen, so war es vielleicht tatsächlich so, dass Gott euch am intensivsten nahe war, dass ihr dieses Gefühl hattet, er ist da in schwierigen Situationen. Und in Lebensmomenten, wo man eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass er da ist. Dass ihr da gespürt habt, ich bin in ihm aufgehoben. Ich kann mir jetzt keine großen Dinge mehr überlegen, was ich alles tun kann, um Gott zu treffen. Aber er kennt mich. Er weiß, dass jetzt nichts mehr geht. Er hält mich fest. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und es ist sehr bemerkenswert, wie Mose diesen Gott erlebt hat, nachdem er ihn gebeten hat, Herr, ich möchte dich gern sehen. Und das finden wir im nächsten Kapitel von unserem Ausgangstext, 2. Mose 34, ab Vers 5. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke. Da haben wir wieder die Wolke, die die Herrlichkeit Gottes verhüllt. Und Mose trat zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Und Mose neigte sich zur Erde und betete an. Und Mose hat seinen Gott nicht gewaltig erlebt, auch gewaltig im Donner, im Gewitter. Wir haben noch einen zweiten Text bei Elia, der auch eine Gottesbegegnung hat. und der dann beschreibt, der Herr war nicht im Sturm, nicht im Donner, nicht im Gewitter, sondern im sanften Säuseln, in einem ganz sanften Wind. Und der Herr ist mit Mose ganz liebevoll umgegangen. Er hat die Hand über ihn gehalten, er hat ihn an eine geschützte Stelle gestellt und Mose durfte hinter ihm hersehen. Denselben Gedanken haben wir auch bei Hagar, wo sie sagt, ich habe hinter dem Gott hergesehen, der mich sieht. Und ist es nicht oft so, dass wir erst im Rückblick, wenn wir hinterher sehen, erkennen, was wirklich Sache ist. Erkennen, da war Gott jetzt da, oder erkennen in unserem Leben, das ist jetzt so und so gelaufen. Du darfst hinter mir hersehen. Und das ist doch schon was ganz Großes. Wenn wir das schon hätten, hinter Gott hersehen, nur einfach, wie es bei Jesus dann war, den Saum seines Gewandes berühren. Vielleicht ist es viel zu viel, sein Angesicht zu sehen. Aber dennoch dürfen wir wissen, er sieht uns. Und es gibt noch mal etwas ganz Bemerkenswertes in der Bibel, im Neuen Testament. Johannes 1, 14, auch ein Text, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und da haben wir den Bogen vom Alten zum Neuen Testament, vom Wüstenheiligtum zu dem, der eigentlich Vorbild war für dieses Heiligtum, für den dieses Heiligtum eigentlich gebaut wurde. Und da erfüllt sich diese uralte Sehnsucht, denn Gott wird tatsächlich Mensch und kommt auf die Erde. Und das ist das große Geschenk der christlichen Religion. Ein Gott, der den Menschen nahe kommt, der tatsächlich Mensch wird und dadurch sichtbar wird. Und es scheint fast so ein kleiner Widerspruch zu sein, dass der Herr erst sagt, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Niemand kann das. Und im Neuen Testament, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben ihn erlebt. Wir durften mit ihm zusammen sein. Denn Gott ist tatsächlich Mensch geworden. Und Petrus hat es auch noch mal so schön formuliert im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, wo er sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und er bezieht sich da auf die Verklärung, aber sicherlich war es genauso in dieser kurzen Zeitspanne, als die Jünger ihn begleiten durften. Ja, der Traum ist tatsächlich wahr geworden. Gott ist auf die Erde gekommen. Die Menschen durften ihn sehen. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, Gott sieht mich. Ich muss mich nicht anstrengen. Ja, vielleicht kann ich doch was tun. Meine Seele aufschließen, aufmerksam sein, mein Herz öffnen, vielleicht auch gute Bedingungen schaffen, in die Stille gehen, Musik hören, beten und mein Herz öffnen, um Gott zu begegnen. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und ein Glimps von dieser Herrlichkeit ist auch uns verheißen. Wenn wir aufmerksam sind, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir Gott einladen, Herr, komm doch in mein Leben, damit ich spüren darf, dass du da bist. Und ich möchte schließen mit einem kleinen Text von Anselm Grün aus dem Buch vom Zauber des Augenblicks, der so schön nochmal bewusst macht, dass Gott in jedem Augenblick bei uns ist. Und er schreibt hier, in diesem Augenblick will ich auf Gottes Stimme hören. In diesem Augenblick will ich mich Gott öffnen. In diesem Augenblick will mir Gott begegnen. In diesem Augenblick schaut Gott mich liebend an. Amen. Ihr Lieben, gestattet mir vor dem Segen noch ein Wort des Dankes. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke, Niklas, für deine Begleitung und für das tolle Gottesdienstprogramm. Und an Florian, dass du die Musik gestaltet hast. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Technik. Dann möchte ich euch gerne Gottes Segen noch mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse deine Füße gute Wege gehen und deine Hände voller Wärme sein. Er gebe deinen Augen ein Lächeln und deinen Ohren den Wohlklang liebender Worte. Erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Zuversicht. Erfülle deine Tage mit froher Lebenskraft und deine Nächte mit Ruhe und Geborgenheit. Er lasse deine Vergangenheit bei sich aufgehoben und deine Zukunft mit den besten Wünschen eröffnet sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Amen.